Quo Vadis, DGHS. Gedanken über die zukünftige programmatische und strategische Ausrichtung der DGHS. Von Rechtsanwalt Professor Robert Rosbruch. Sie hören eine gekürzte Fassung des Artikels. Die DGHS durchlebt derzeit einen starken Veränderungsprozess, der von den meisten Mitgliedern als Aufbruch und damit entsprechend positiv bewertet wird. Dennoch gibt es vereinzelt Verunsicherungen und neben vielen Fragen, die Einzelthemen betreffen, vor allem die zentrale Frage, in welche Richtung entwickelt sich die DGHS und mit welcher programmatischen und strategischen Ausrichtung sollte diese Entwicklung fundiert werden. Seit Mitte 2019 wird im Präsidium eine sehr konstruktive und mit großer Übereinstimmung einhergehende Diskussion über diese Fragen geführt. Die Ergebnisse dieser Diskussion wurden Anfang Juli 2020 auf einem Kontaktstellenleiterinnentreffen in Frankfurt am Main vorgestellt und diskutiert. Die Überlegungen des Präsidiums sollen aber meines Erachtens nicht nur mit den Funktionsträgern, Kontaktstellenleitern, Delegierten und lokalen Ansprechpartnern, sondern mit möglichst vielen Mitgliedern diskutiert werden. Denn sie sind es, die mit ihren Ideen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden die DGHS zu dem machen, was sie ist. In dem vorliegenden Beitrag möchte ich Ihnen daher meine Gedanken zu dem bereits Anfang des Jahres eingeleiteten Prozess der Neuausrichtung der DGHS darlegen und Sie auffordern, sich an dem hoffentlich breiten Diskurs zu beteiligen. Das Präsidium hat sich seit der mündlichen Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht im April 2019 intensiv Gedanken darüber gemacht, was dies konkret für die DGHS und deren zukünftige Entwicklung bedeutet. Schnell wurde uns klar, dass die DGHS nicht so weitermachen und so tun kann, als gäbe es dieses Grundsatzurteil nicht. Allen Präsidiumsmitgliedern war klar, die DGHS muss sich neu aufstellen, ohne jedoch ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren. Dies ist, so trivial dies klingen mag, ohne eine entsprechende Satzungsänderung nicht möglich. Doch nun zur eigentlichen Thematik. Wodurch ist die programmatische und strategische Neuausrichtung gekennzeichnet? Diese ergibt sich zunächst durch die Etablierung einer niederschwelligen Suizidversuchspräventionsberatung, die wir gemeinsam mit Dignitas Deutschland seit Anfang März 2020 in Form eines Beratungstelefons betreiben. Da wir vorab die grundlegenden Strukturen für diese Beratungsstelle aufgebaut haben, eigene Webseite, separate Nummer für das Beratungstelefon, Gewinnung von Mitgliedern mit geeigneter Expertise, insbesondere mit professionellem pädagogischen und medizinischen Hintergrund, die in abwechselndem Turnus das Beratungstelefon besetzen etc., konnten wir das Beratungstelefon bereits am 2.3.2020 also wenige Tage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Das von uns entwickelte Beratungskonzept ist derzeit in Deutschland ohnegleichen. Denn die telefonische Suizidversuchspräventionsberatung von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 14 Uhr ist eine ergebnisoffene Beratung. Primäres Ziel der Suizidversuchspräventionsberatung ist es, kurzschlüssige und riskante Suizidversuche zu verringern und wohlerwogene Suizide zu ermöglichen. Das Beratungstelefon war daher von Anfang an stark frequentiert und es wird bis zum heutigen Tag sehr stark in Anspruch genommen, sodass leider immer noch nicht alle Anrufer durchgestellt werden können. Es scheint auch schon eine gewisse Etablierung erreicht zu haben, denn es werden immer mehr freitodwillige Nichtmitglieder von nichtstaatlichen Organisationen, aber auch von kommunalen Einrichtungen, so zum Beispiel vom Krisenstab der Berliner Feuerwehr, an unser Beratungstelefon weiterempfohlen. Die Telefonberatung wird bis dato, wie bereits oben erwähnt, von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der DGHS mit entsprechender beruflicher Expertise sowie von den hauptamtlich tätigen Mitarbeitern Frau Claudia Wiedenmann von der DGHS und Frau Sandra Martino von Dignitas Deutschland durchgeführt. Darüber hinaus haben wir eigens für das Beratungstelefon und für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Suizidversuchspräventionsberatung eine sehr kompetente hauptamtliche Mitarbeiterin gewinnen können, die am 1.9.2020 ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Beratung können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder in Anspruch nehmen. Das zweite neue Leistungsangebot, das nur unsere Mitglieder in Anspruch nehmen können, besteht bis auf Weiteres, siehe die kommende Delegiertenversammlung im November, in der Vermittlung einer ärztlichen Freitodbegleitung in Deutschland. Hier bestehen bereits Partnerschaften mit Ärzten sowohl aus dem somatischen als auch aus dem psychiatrischen Bereich sowie mit diversen Juristen, die für die restliche Absicherung der ärztlichen Freitodbegleitung zuständig sind. Das Präsidium hat zusammen mit dem Arbeitskreis Freitodbegleitung für die ärztliche Freitodbegleitung, FTB, hohe medizinische und Sicherheitsstandards entwickelt. Die DGHS vermittelt eine Freitodbegleitung nur an mit ihr zusammenarbeitende Ärzte und Ärztinnen und Juristen und Juristinnen, die die entwickelten Standards akzeptieren und umzusetzen bereit sind. Zu diesen medizinischen und Sicherheitsstandards gehören unter anderem das Angebot einer ergebnisoffenen Suizidversuchspräventionsberatung, das Einreichen eines Antrags bzw. Gesuchs auf Vermittlung einer ärztlichen FTB, das Anfordern von Krankenunterlagen, so sie vorliegen und von Relevanz sind, und deren medizinische Bewertung durch mindestens zwei Ärzte, sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. Das Führen eines Erstgesprächs, in der Regel durch einen Juristen oder Mediziner, mit der freitodwilligen Person, nach Möglichkeit zusammen mit deren Angehörigen, mit dem Ziel, die persönlichen Motive, die familiären Verhältnisse und die Freiverantwortlichkeit des Freitodwunsches zu eruieren. Die Freiverantwortlichkeit setzt ihrerseits voraus, dass die freitodwillige Person weiß, was sie tut, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, nicht aus einem Affekt heraus handelt und die möglichen Alternativen kennt, Wohlerwogenheit. Der Freitodwunsch dauerhaft ist, Konstanz, von Dritten nicht beeinflusst wird, Autonomie, den Freitod eigenhändig ausführt, Tatherrschaft. Darüber hinaus wird über mögliche medizinisch-pflegerische Alternativen gesprochen, sowie die Kontaktdaten der behandelnden Ärzte ermittelt. Das Gespräch wird anschließend umfänglich protokolliert. Nach in der Regel weiteren Telefonaten mit der freitodwilligen Person und gegebenenfalls mit deren Angehörigen wird ein Termin für die FTB vereinbart. Am Vortag der FTB führt der freitodbegleitende Arzt ein umfängliches Zweitgespräch. Auch hier findet das Vier-Augen-Prinzip Anwendung, indem unter anderem noch einmal über mögliche medizinisch-pflegerische Alternativen im Rahmen des ärztlichen Aufklärungsgespräches gesprochen wird. Auch dieses Gespräch wird anschließend umfänglich protokolliert. Am darauffolgenden Tag findet die ärztliche FTB im Beisein eines juristischen Zeugen, sogenanntes Vier-Augen-Prinzip, und, wenn existent und gewünscht, im Beisein der Angehörigen oder Freunde statt. Vor der Freitodbegleitung unterzeichnet die freitodwillige Person eine Freitoderklärung sowie eine Entbindung von der Garantenpflicht. Die Freitodbegleitung erfolgt immer durch einen Arzt oder eine Ärztin, überwiegend durch einen Anästhesisten oder eine Anästhesistin. Der Freitod selbst wird in der Regel mittels intravenöser Gabe eines Narkosemittels vorgenommen. Die Infusion mit der letalen Dosis wird von der freitodwilligen Person in Gang gesetzt. Damit hat diese die sogenannte Tatherrschaft über das Freitodgeschehen. Nach Feststellung des Todes durch den freitodbegleitenden Arzt wird von dem juristischen Zeugen die Polizei verständigt, in der Regel der örtlich jeweils zuständige Kriminaldauerdienst. Um von Anfang an maximale Transparenz herzustellen, werden den erscheinenden Kriminalbeamten in Kopie alle relevanten Unterlagen, insbesondere die beiden Gesprächsprotokolle, die unterzeichnete Freitoderklärung und die unterzeichnete Entbindung von der Garantenpflicht überlassen, sowie die Kontaktdaten der behandelnden Ärzte und des eventuell schon im Vorfeld involvierten Bestattungsinstituts mitgeteilt. Beide, ärztlicher Freitodbegleiter und juristischer Zeuge, sind bestrebt, die Todesfeststellung durch den behandelnden Arzt vornehmen zu lassen. Ist dies nicht möglich, wird die Feststellung des Todes durch einen von der Polizei herbeigerufenen Notarzt vorgenommen. Aufgrund dieser hohen medizinischen und Sicherheitsstandards ist es bis dato in keiner von der DGHS vermittelten ärztlichen Freitodbegleitung zu einer gerichtsmedizinischen Obduktion oder gar einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gekommen. Dieser hohe medizinische und Sicherheitsstandard ist allerdings mit entsprechenden Kosten verbunden, die der freitodwilligen Person in einem ersten Anschreiben mitgeteilt werden. Für Mitglieder, die nachweislich nicht in der Lage sind, die Kosten für die FTB aufbringen zu können, werden die Kosten von einem eigens hierfür eingerichteten Solidarfonds übernommen.